Hi, bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du schon jetzt 3 Staffeln von 12 Leben. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes.
Wenn wir uns vorstellen, dass die Menschen, die wir am meisten lieben, jetzt auf einmal verschwunden sind, dann wäre das Letzte, was wir tun würden, in der Regel zu sagen, nee, die sind eh tot, die tauchen eh nicht mehr auf, mit denen schließe ich jetzt ab. Man weiß es ja nicht. Und diese Ungewissheit, die ermöglicht es einem auch nicht abzuschließen.
Bevor wir hier einsteigen, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge gibt es Beschreibungen von Gewalt, auch von Suizid. Das kann belastend wirken, das kann retraumatisierend wirken. Wenn ihr also selber Erfahrung habt mit Gewalt oder Suizidgedanken habt und darüber sprechen wollt, ihr findet anonym rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung. Entweder zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder auch bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111. Diese Telefonnummern und natürlich auch weitere Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
München, 10. April 1995, es ist ein Montag. Sonja Engelbrecht ist vor einer Woche 19 Jahre alt geworden. Seitdem war sie viel feiern mit ihren Freundinnen, im Lokal Hexe, dann im Tilt. Sie waren tanzen, haben die Nacht zum Tag gemacht, danach beieinander geschlafen. Jetzt ist Sonja ziemlich müde. Die letzten Tage hat sie nicht so viel Schlaf bekommen. Und der Himmel hängt voller Wolken. Teilweise regnet es, dann schneit es. Typisches Aprilwetter. Sonja will heute eigentlich nicht mehr raus. Aber dann ruft ihr Freund Thomas an, bittet sie, ihn zu treffen. Sie ist unentschlossen, klingelt bei ihren Freundinnen durch, will, dass jemand mitkommt. Aber niemand möchte. Sonja ist zwiegespalten, aber gibt sich dann doch einen Ruck. So müde sie auch ist, sie entscheidet sich, Thomas zu treffen. Gegen Abend verlässt sie das Haus ihrer Eltern. Sonja wird nie zurückkehren. Sie verschwindet in dieser Nacht, mitten in München.
Mittwoch, 12. April 1995, 2 Tage nachdem Sonja zuletzt gesehen worden ist. Die Ermittlungen der Münchner Polizei beginnen. Es finden Befragungen ihrer Familie und von ihren FreundInnen statt und es wird nach ihr gesucht, an den Orten, wo sie zuletzt gewesen sein soll. Eine der Personen, die von Anfang an befragt wird, ist Thomas. Er ist vermutlich der Mensch aus Sonjas Bekanntenkreis, der sie zuletzt gesehen hat. Die Geschichte, die Thomas den BeamtInnen in den Tagen nach Sonjas Verschwinden erzählt, ist folgende. Sonja und er treffen sich im Lokal Vollmond. Gemeinsam mit 2 weiteren Freunden, Stefan und Markus, sitzen sie zusammen, trinken was. Später gehen sie alle gemeinsam in Stefans Wohnung. Die liegt in der Münchner Maxvorstadt. Dann brechen Thomas und Sonja dort gegen 2 Uhr morgens auf, um sich auf den Heimweg zu machen. Sie laufen zusammen die ungefähr 20 Minuten Fußweg zum Stiegelmeierplatz. Hier fährt die Nachttram N20. Mit der würden eigentlich beide nach Hause kommen, aber Sonja sagt, dass sie heute nicht mehr mit der Bahn fahren will. Stattdessen leiht sie sich von Thomas eine Telefonkarte aus. Sie plant, von der nächsten Telefonzelle aus ihre Schwester anzurufen, damit die sie mit dem Auto abholt. Thomas verabschiedet sich also von Sonja und steigt in die Tram ein. Das soll der letzte Moment sein, in dem Sonja von jemandem gesehen worden ist.
Thomas' Bericht über diese Nacht des 10. April 1995 ist das Fundament für die Ermittlungen der kommenden Tage, Wochen und Monate. Aber seine Geschichte wirft auch Fragen auf. Sonjas Schwester gibt in ihrer Befragung nämlich an, dass sie in dieser Nacht gar keinen Anruf von Sonja erhalten hat. Und auch darüber hinaus gibt es so einige Unstimmigkeiten. Das äußern Sonjas Eltern auch gegenüber der Presse und der Polizei.
Und es entstehen in den folgenden Tagen und Wochen und Monaten mehrere Spekulationen, was Sonja in dieser Nacht zugestoßen sein könnte. Es fallen Wörter wie Suizid, Serienmörder oder auch Menschenhandel. Fakt ist auf jeden Fall, 26 Jahre lang gibt es keinen weiterführenden Hinweis auf Sonja Engelbrecht.
Bis zum Sommer 2020. Da streift ein Waldarbeiter durch seinen Einsatzbereich in der Gemeinde Kipfenberg, 100 Kilometer nördlich von München. Neben Laub und Moos sieht er auf dem Waldboden noch was anderes. Wie sich später herausstellt, liegt vor ihm ein menschlicher Oberschenkelknochen. Nach einem Jahr wird dieser Knochen der vermissten Sonja Engelbrecht zugeordnet. Dieser Fund bestätigt die Münchner Mordkommission in ihrer Annahme, dass Sonja einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen sein muss. Was ihr genau zugestoßen ist, ist aber bis heute unklar.
Diese Folge dreht sich um Sonja Engelbrecht. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht.
12 Leben. Verbrechen an Frauen.
Hi, ich bin Clara Engelin, freie Journalistin und eine der Hosts hier von 12 Leben. Ich arbeite am liebsten zu Themen, die ein Umdenken bewirken. Und wir hoffen natürlich, dass diese Fälle, über die wir hier sprechen, das tun. Dass wir nicht nur was lernen können darüber, wie zum Beispiel die Justiz arbeitet, sondern dass sie auch unseren Blick öffnen für andere Lebensrealitäten und uns im besten Falle sensibler werden lassen.
Und ich bin der zweite Host hier, Massimo Maio. Hi.
Wir schauen uns heute den Cold Case Sonja Engelbrecht genauer an. Also Cold Case, ein unaufgeklärter Fall. Die damals 19-jährige Sonja ist eine der bekanntesten von derzeit über 8000 Vermissten in Deutschland. Dabei liegt ihr Verschwinden, wie anfangs erwähnt, schon so weit zurück.
Es werden wohl täglich laut dem BKA 200 bis 300 neue Vermisstenfahndungen erfasst in Deutschland, wobei ungefähr auch genauso viele jeden Tag auch wieder gelöscht werden, weil die Vermissten wieder auftauchen. Die Erfolgsquote bei der Aufklärung von Vermisstenfällen ist im Schnitt auch eigentlich ziemlich hoch. 80% der Vermissten werden innerhalb eines Monats wohl wieder gefunden, aber manche eben nicht.
Wir haben uns gefragt, was denn dahinter steckt, hinter diesen unaufgeklärten Vermisstenfällen. Warum sind diese Menschen einfach verschwunden? Und haben diese Frage auch an Benjamin Jendro weitergegeben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn aus anderen Folgen. Er ist der Gewerkschaftssprecher der Berliner Polizei.
Wir haben bei weiblichen Teenagern oft den Fall, dass man jemand Älteres kennengelernt hat und jetzt möchte ich mal zu Hause ausreisen. So, möchte ein eigenes Leben beginnen. Man hat viele Vermisstenfälle, wo man die Leute dann irgendwo in den Bahnhofsvierteln der einzelnen Großstädte wiederfindet. Ja, wo die einfach auf der Straße leben wollten dann. Wo die einfach was Neues ausprobiert haben. Es gibt natürlich Vermisstenfälle, die dann auch tödlich enden. Und man gibt eine Reihe von Vermisstenfällen, die dann eben im Suizid enden. Ja, also wir haben auch immer mal wieder Leute, die aus dem betreuten Wohnen beispielsweise verschwinden, die dann am Abend wieder da sind. Manchmal hat man auch einfach wirklich so einen Fall, dass eine Person einfach sich auch mal eine Auszeit genommen hat.
Sonja ist nicht mehr zurückgekehrt. Statistisch gesehen gehört sie zu den 3% der vermissten Fälle in Deutschland, die länger als ein Jahr ungeklärt bleiben. Sonjas Fall ist mittlerweile sogar 27 Jahre lang ungeklärt.
Das heißt, sie ist so lange verschwunden, wie ich lebe. In dem Jahr, in dem Sonja verschwunden ist, 1995, bin ich nämlich übrigens geboren. Das ist unfassbar lange, wenn ich mal überlege, was ich in dieser Zeit alles erlebt habe. Kindergarten, Schule, Studium, Jobs, Beziehungen. Diese 27 Jahre, das ist mein ganzes Leben.
Das klingt bei dir nach einem recht normalen, hoffentlich auch schönen Leben. Bei Sonjas Familie ist es natürlich anders. Die lebt schon seit 27 Jahren mit dem Verlust und mit unglaublich vielen Fragen. Sonjas Mutter sagt, dass sie ihre Tochter eigentlich in diesen 27 Jahren täglich vermisst.
Wir haben für diese Folge mit ihr telefoniert und Ingrid Engelbrecht hat uns ihre Sicht auf die Ereignisse und die Polizeiermittlungen geschildert. Ihre Perspektive werden wir also deswegen hier immer wieder aufgreifen. Sie wollte allerdings kein aufgezeichnetes Interview führen, deswegen werdet ihr sie selbst nicht hören.
Was das für Auswirkungen haben kann, einen geliebten Menschen so lange zu vermissen, also allgemein für Betroffene, das haben wir auch mit der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie besprochen, mit Ulrike Schmidt. Sie hat uns erzählt, dass so ein Einschnitt eine Familie über ganze Generationen prägen kann und dass auch Leid über Generationen weitergegeben werden kann. Sie werden wir hören in dieser Folge und ihr werdet in dieser Folge auch Marc Benecke hören. Der ist einer der bekanntesten Kriminalbiologen in Deutschland. Und mit ihm haben wir über den Fund von diesem Oberschenkelknochen von Sonja gesprochen.
Und der Pressesprecher der Münchner Polizei hat uns einen Einblick in die bisherigen Ermittlungen gegeben und einen Ausblick, wie es weitergehen soll.
Das aber alles erst später. Erstmal wollen wir über diese Zeit damals sprechen, 1995. Und auch über Sonja, als sie noch da war, bevor sie eben in dieser Nacht zum 11. April 1995 verschwunden ist.
Sonja ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ja frisch 19 Jahre alt. Ihr Geburtstag liegt erst eine knappe Woche zurück. Sie geht zu der Zeit auf die Fachoberschule für Wirtschaft. Allerdings waren da gerade Osterferien, was ihr bestimmt ganz gut gepasst hat, weil sie so natürlich mehr Zeit hatte, ihren Geburtstag ausgelassen zu feiern, ohne an irgendwelche Pflichten zu denken.
passt total zu ihrem Alter. Junge Frau, die ihr Leben genießt, die gerne Zeit mit ihren FreundInnen verbringt. Und wir wissen, dank der Polizeibefragung auch, sie hat nicht nur ihr Leben genossen, sondern die Familie hat sie immer auch als zuverlässige Tochter und Schülerin beschrieben, die zwar einen großen Freundeskreis hatte, aber die auch schüchtern war, zumindest Fremden gegenüber.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo Sonja verschwindet, lebt sie noch in ihrem Elternhaus zusammen mit ihrem 62-jährigen Vater Harry, der 52-jährigen Mutter Ingrid, ihrer älteren Schwester Silvia, die damals 22 ist, und Silvias kleiner dreijähriger Tochter, also Sonjas Nichte.
Mit ihrer großen Schwester Silvia teilt sich Sonja auch ein Auto damals, aber noch nicht lange. Sie hatte nämlich erst 4 Monate vorher ihren Führerschein bekommen. Bis dahin war sie also viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Außerdem konnte sie auch jederzeit bei ihren Eltern anrufen, um sich abholen zu lassen, zu jeder Tages- und jeder Nachtzeit. Den Eltern war es nämlich lieber, aus dem Schlaf geklingelt zu werden, als dass sich Sonja mitten in der Nacht alleine auf den Weg durch die Stadt nach Hause machte.
Bevor wir über die Nacht sprechen, in der Sonja verschwunden ist, gibt's da aber noch eine Sache, die vorher passiert ist und die im Nachhinein irgendwie unheimlich wirkt. Wochen vor ihrem Verschwinden hat Sonja wohl komische Knackgeräusche in der Telefonleitung bemerkt.
Das hat sie dann auch ihrer Mutter gesagt und auch, dass sie da das Gefühl hat, dass das Telefon vielleicht abgehört wird. Ihre Mutter Ingrid hatte damals aber eine andere Erklärung für dieses Knacken in der Telefonleitung. Sie dachte, dass es an dem Hasen liegt, den sie damals als Haustier hatten, der gerne an dem Telefonkabel geknabbert hat.
Und wieso sollte auch eine Kleinfamilie in München in den 90ern abgehört werden? Kommt einem ja schon eher unwahrscheinlich vor.
Das stimmt natürlich, aber als Sonja dann eben verschwindet, wird auch die Mutter misstrauischer, was dieses Knacken in der Leitung angeht. Und dann meint sie auch festzustellen, dieses Knacken in der Leitung, das taucht immer dann auf, wenn sie über Sonja spricht, über ihr Verschwinden, über die Suche nach ihr. Und dann fängt sie auch an, daran zu glauben, ihr Telefon wird womöglich abgehört.
Die Polizei bestätigt ihr das aber nicht, das bleibt eine Vermutung. Aber mal von ganz Anfang an. Wie laufen die Ermittlungen der Polizei denn genau ab?
Also für Sonjas Familie gilt sie ja als vermisst ab dem 11. April 95, also dem Tag, nachdem Sonja sich mit Thomas getroffen hatte. Für die Polizei beginnt der Fall Sonja Engelbrecht erst einen Tag später, am 12. April.
Sonjas Mutter Ingrid schläft schlecht in der Nacht vom 10. auf den 11. April. Sie horcht immer wieder, ob sie hört, wie Sonja nach Hause kommt, aber sie hört nichts. Und als sie dann am nächsten Morgen aufsteht, weiß sie, Sonja ist nicht nach Hause gekommen. Die Tür zum Kinderzimmer steht noch offen und normalerweise schließt Sonja natürlich ihre Tür immer, wenn sie abends nach Hause kommt. Ingrid findet es komisch, dass ihre Tochter noch nicht da ist, weil sie normalerweise spätestens um 3 Uhr morgens nach Hause kommt. Und falls sie bei einer Freundin übernachtet, sagt sie eigentlich immer Bescheid. Aber so richtig beunruhigt ist sie jetzt noch nicht wirklich. Sie geht zu 2 Arztterminen, ist also bis 14 Uhr außer Haus. Als sie nach Hause kommt und sieht, dass Sonja immer noch nicht zurück ist, da wird sie dann doch aktiv. Sie schaut in ihrem Zimmer nach, ob irgendwas fehlt. Aber Sonjas Erspartes, Kleider, Taschen, alles da. Bis auf ihren Ausweis und Führerschein, den sie eh immer bei sich hat. Nicht mal eine Handtasche hat Sonja dabei, hat alles wohl einfach in ihre Jackentasche getan. Ingrid ruft Sonjas Freundinnen an und auch Thomas, von dem sie ja weiß, dass er den Abend mit ihr verbracht hat. Wir haben übrigens die Namen von Sonjas Freundinnen, über die wir hier sprechen, geändert.
Thomas erzählt der Mutter, er ist mit Sonja zusammen zum Stiegelmeierplatz gelaufen. Und da hat Sonja sich dann dazu entschieden, ihre Schwester anzurufen, damit die sie mit dem Auto abholt. Die Mutter fragt dann auch bei der Schwester Silvia nach. Die hat aber in der Nacht wohl keinen Anruf von Sonja bekommen.
Um 16:45 nachmittags ruft Ingrid dann bei der Polizei an, um zu erfahren, ob es in der letzten Nacht eine Meldung von einem Unfall mit einer jungen Frau gegeben habe. Ihre Vermutung ist, dass Sonja in einen Unfall verwickelt worden sein könnte und im Krankenhaus liegt. Aber die Polizei teilt ihr mit, Sonja liegt nicht im Krankenhaus, noch ist irgendeine andere Meldung eingegangen, die auf ihre Tochter schließen lassen könnte.
Das ist auf der einen Seite ja vielleicht beruhigend, wenn man weiß, Sonja liegt nirgends verletzt im Krankenhaus. Aber die Mutter Ingrid und ihr Mann Harry, die machen sich natürlich trotzdem Sorgen und fragen sich, wo ist Sonja? Und deshalb entscheiden sie, noch am gleichen Abend gegen 20 Uhr zur Polizei zu gehen und eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Sie haben auch ein Foto von Sonja dabei.
Von Seiten der Polizei geschieht aber erstmal nichts. Die Beamtinnen sagen denen, dass eine Vermisstenanzeige nicht aufgenommen werden kann, weil Sonja ja volljährig ist und daher selbst über ihren Aufenthaltsort bestimmen kann.
Ingrid und Harry bestehen aber darauf, diese Anzeige zu stellen, weil sie wissen, Sonja ist nur mit 5 D-Mark damals aus dem Haus gegangen. Alles andere ist in ihrem Zimmer und damit kommt man nicht weit. Und sie können sich auch einfach nicht vorstellen, dass Sonja freiwillig so lange wegbleibt, ohne sich zu melden. Die BeamtInnen sagen aber wohl den Eltern, als sie das Foto sehen von Sonja, dass ihre Tochter sich ja mit ihrem Aussehen auch ohne Geld ganz gut vergnügen könne. Und dann merken Ingrid und Harry, die Polizei scheint ihre Sorge hier nicht so richtig ernst zu nehmen.
Das muss echt auch unfassbar frustrierend gewesen sein für Sonjas Eltern. Sie wissen nicht, wo ihre Tochter ist. Und die Polizistinnen bringen dann auch erstmal noch so einen blöden Spruch.
Also wenn das so war, furchtbar. Beweis gibt es hier aber natürlich nicht, weil in den Protokollen der Polizei, da taucht dieser Kommentar nicht auf.
Stand am ersten Abend des Verschwindens ist jedenfalls, nach Sonja wird nicht gesucht.
Am nächsten Tag ändert sich das aber. Sonjas Eltern gehen wieder auf die Polizeistation und beharren darauf, dass sie jetzt eine Vermisstenanzeige aufgeben wollen. Und die Polizeiinspektion schaltet daraufhin tatsächlich das zuständige Kommissariat ein.
Am 12. April 1995 läuft also der Vermisstenfall Sonja Engelbrecht offiziell an.
Ingrid und Harry haben also einen ersten wichtigen Schritt geschafft. Aber die Polizei glaubt eigentlich immer noch nicht daran, dass Sonja unfreiwillig verschwunden ist. Die geht davon aus, dass sich da eine einfache Erklärung finden wird. Sie haben die These, Sonja ist mit Thomas und seiner Familie verreist. Der ist nämlich tatsächlich über Ostern mit seiner Familie nach Jugoslawien gefahren.
Die Polizei wartet also die Rückkehr ab. Heute würde man anders mit der Situation umgehen, hat uns Werner Kraus erzählt. Kraus ist Pressesprecher der Polizei München.
Das Einfachste ist natürlich, wenn man so einen Fall hat, dass man das natürlich überprüft und dass man da Kontakt aufnimmt. Was natürlich Mitte der 90er Jahre noch nicht so einfach war wie heute, wo natürlich jeder Mensch nach Möglichkeit im Urlaub ein Handy, ein Smartphone und Sonstiges dabei hat und eigentlich auch im Ausland immer erreichbar ist, ist natürlich damals Mitte der 90er Jahre noch nicht so verbreitet gewesen, wie es heute ist.
Die Theorie, Sonja ist mit Thomas in den Urlaub gefahren, läuft also knapp eine Woche weiter, ohne dass sie von irgendwem überprüft werden kann. In München wird natürlich auch Ostern gefeiert, die Polizeistelle ist dementsprechend spärlich besetzt. Wirklich aktiv wird also nicht nach Sonja gefahndet. Und da muss ich auf jeden Fall auch an unseren Fall aus der ersten Folge denken, an Sophia Lösche, die Tramperin. Nach ihr wurde ja auch nicht sofort gefahndet und da hätte man durch schnellere Ermittlungen aber tatsächlich ihren Tod vielleicht verhindern können.
Ähnlich wie bei Sophia Lösche wird auch in diesem Fall das Umfeld der Vermissten vor der Polizei aktiv. Ingrid und Harry klingeln immer wieder bei Sonjas Freundinnen und Bekannten durch, wollen wissen, ob irgendjemand was davon gehört hat, dass Sonja geplant hatte zu verreisen. Aber niemand weiß was. Dann fahren sie mit ihren Rädern durch ganz München, machen Fotos von den Lokalen, in denen Sonja sonst immer war. Darunter sind auch Fotos von der Bar Vollmond. Sie machen auch Aufnahmen vor den Wohnungen von Sonjas Freundinnen. Sie hoffen darauf, auf den Fotos irgendwelche Hinweise auf Sonja zu finden.
Und dann, nach Ostern, eine Woche nach Sonjas Verschwinden, zerbricht diese erste Theorie der Polizei. Denn Thomas kehrt mit seiner Familie zurück nach München, aber ohne Sonja. Und damit ist natürlich wertvolle Zeit verstrichen.
Aber die aktive Ermittlungsarbeit startet damit endlich.
Und es geht damit los natürlich, dass man hier das ganze Umfeld abklopft, dass man einfach den versucht, diesen Abend, an dem sie verschwunden ist, so gut es geht, zu rekonstruieren. Wo war sie? Mit wem war sie zusammen? Was ist der Ablauf des Abends gewesen? Was ist alles passiert?
Ein ganzes Team aus VermisstenfahnderInnen und MordermittlerInnen befragen Thomas natürlich, aber auch noch knapp 80 Leute zusätzlich, Verwandte, FreundInnen, MitschülerInnen und Lehrkräfte von Sonja.
Thomas erzählt folgende Geschichte. Er ruft Sonja Montagabend gegen 7:30 an und verabredet sich mit ihr für 8:45 am Münchner Hauptbahnhof. Danach fahren sie mit der Bahn die circa 5 Minuten zum Josefsplatz und gehen zu Fuß zur Bar Vollmond. Hier treffen sie also so gegen 9:40 ein. Circa eine halbe Stunde später kommen dann auch die beiden Freunde von denen zur Bar, der 14-jährige Markus und der 15-jährige Stefan. Weil die Bar schon gegen 1 Uhr schließt, brechen sie dann um so 0:40 zur Wohnung von Stefan auf, um hier noch weiter was zu trinken. Wann sie genau in dessen Wohnung in der Schellingstraße eintreffen, kann Thomas rückblickend nicht mehr genau sagen. Nur, dass er und Sonja so um 2:15 wieder aufbrechen und auf den Weg zum Stiegelmeierplatz machen, der so 20 Minuten dauert.
Und Thomas gibt an, dass Sonja auf dem Weg pinkeln muss und dafür in ein Gebüsch geht. Und danach soll sie zu Thomas gesagt haben, dass sie sich beobachtet fühlt. Er hat aber wohl nicht weiter nachgefragt.
Falls Sonja das tatsächlich gesagt hat, muss es ja auch nicht unbedingt mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Das kennt ja jeder. Man muss mal, geht irgendwo im Dunkeln in die Büsche und hat dann so ein komisches Gefühl, beobachtet zu werden. Oder? Ich kenne das auf jeden Fall.
Klar, trotzdem horcht man natürlich rückblickend auf, weil wir heute wissen, Sonja wird in dieser Nacht verschwinden. Da könnte das passen. Wurde sie vielleicht tatsächlich beobachtet?
Es gibt auf jeden Fall keine Beweise für Thomas' Geschichte. Auch nicht dafür, dass Sonja zu ihm gesagt haben soll, dass sie nicht mit ihm in die Tram einsteigen möchte. Thomas sagt der Polizei, dass er am Stiegelmeierplatz alleine in die Tram eingestiegen sei. Das soll um 2.28 Uhr gewesen sein. Als er eingestiegen ist, will er gesehen haben, wie Sonja in der Telefonzelle stand. Davor soll sie ihm gesagt haben, dass sie ihre Schwester Silvia anrufen möchte, damit diese sie mit dem Auto abholt.
Das ist also angeblich der Moment, wo sie zuletzt gesehen wurde. Sonja, wie sie um 2:30 Uhr morgens am Stiegelmeierplatz alleine in der Telefonzelle steht.
Thomas wird von der Polizei mehrfach befragt, aber der Ablauf dieses Abends bleibt in seinen Erzählungen immer derselbe. Was trinken im Vollmond, Stefans Wohnung, der letzte Blick zu Sonja aus der Tram, wie sie in der Telefonzelle steht.
Thomas' Geschichte zu überprüfen war eigentlich gar nicht so schwer. Angefangen bei der Bar, Vollmond. Die Kellnerin, die an dem Abend gearbeitet hat, die wird auch tatsächlich befragt, allerdings wohl erst im März 1996, also knapp ein Jahr nach Sonjas Verschwinden.
Normalerweise ist mein Stand, dass eigentlich, wie gesagt, relativ schnell alles Mögliche drumherum ermittelt worden ist. Und ich denke, dass vielleicht diese Information, dass bei diesem einen Lokal sie gewesen ist, dass die scheinbar dann erst recht spät bei den Ermittlungsbehörden angekommen ist. Weil sonst wäre mit Sicherheit auch schon früher dort ein Kontakt oder eine Ermittlung passiert.
Sonjas Mutter aber bezweifelt das. Wir haben ja mit ihr gesprochen für diese Folge und sie meint, dass Sonja sich in der Nacht in dieser Bar aufgehalten haben soll. Das war eigentlich früh bekannt. Sie findet, man hätte die Kellnerin viel früher dazu befragen müssen.
Dadurch, dass es erst ein Jahr später passiert ist und die Kellnerin sich nicht mehr so wirklich an den Abend erinnern konnte, kann also nicht mit absoluter Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Sonja an diesem Abend überhaupt in der Bar war.
Nur die Aussagen von Thomas, Markus und Stefan lassen darauf schließen. Weil die aber die letzten Personen waren, die Sonja gesehen haben soll, muss die Polizei deren Aussagen natürlich mit einem entsprechenden kritischen Blick aufnehmen.
In den Befragungen von den drei Freunden muss die Polizei daher auch von Anfang an davon ausgehen, dass sie zu der Gruppe derer gehören könnten, denen Sonja entweder von ihrem geplanten Verschwinden erzählt hat oder dass sie zu den Verdächtigen zählen, die mit Sonjas Verschwinden zu tun haben.
Die möglichen Personen aus dem Umfeld sind damals auch alle angegangen worden von der Polizei, angegangen in dem Sinn, dass man geschaut hat, wo war der an dem Abend, wo hat er sich aufgehalten. Und hier wurden überall Alibis festgestellt, beziehungsweise hat es sich ergeben von den Ermittlungen her, dass hier kein Tatverdacht hängen geblieben ist.
Über die genauen Alibis von Thomas, Stefan und Markus ist in den Medien nichts bekannt und auch der Pressesprecher der Polizei München, Werner Kraus, der kann uns aus ermittlungstechnischen Gründen keine Auskünfte geben. Aber wir wissen, dass keiner von ihnen je von der Polizei als Verdächtiger gehandelt worden ist.
Für Sonjas Mutter ist das kurz nach Sonjas Verschwinden unverständlich, vor allem als sie erfährt, was eine Freundin von Sonja bei der Polizei ausgesagt hat. Die Freundin, wir nennen sie Claudia, gibt auf der Polizeistelle nämlich an, dass sie in der Nacht von Sonjas Verschwinden einen seltsamen Anruf bekommen hat.
Und von diesem Anruf erzählt sie auch Sonjas Mutter.
Um 2 Uhr morgens in der Nacht, in der Sonja verschwindet, klingelt bei Claudia zu Hause das Telefon. Ihre Eltern sind nicht da, aber eine Freundin ist bei ihr. Davon, dass nur die beiden in dieser Nacht in dem Haus sind, wissen wohl einige im Freundeskreis. Weil es mitten in der Nacht ist, kommt Claudia der Zeitpunkt des Anrufs schon komisch vor. Dieser Eindruck verstärkt sich, als sich auf Claudias Begrüßung die andere Person in der Leitung nicht vorstellt, sondern mit verstellter Stimme absurde Dinge von sich gibt und ihr droht. Was genau die Person in der Leitung sagt, das kann man heute nicht mehr rekonstruieren. Aber man weiß, dass Claudia sowohl der Polizei als auch Sonjas Mutter gegenüber die Vermutung äußert, dass der Anrufer Thomas war.
Thomas streitet es aber wohl ab.
Parallel laufen aber noch andere Vernehmungen. Die Soko Sonja läuft ab Mitte April 95, also kurz nach Sonjas Verschwinden, auf Hochtouren.
Die Beamtinnen sammeln alle möglichen Informationen über Sonja, über ihre Vorlieben, ihre Abneigungen, Menschen, die ihr nahestehen und auch über Menschen, die ihr bösegesinnt sein könnten.
Sonjas Bekannte werden auch auf Vorstrafen überprüft, vor allem auf Verbindungen zur Rauschgiftszene. Gefunden wird dazu allerdings nichts.
Obwohl die ErmittlerInnen ziemlich schnell über 400 Seiten Vernehmungsprotokolle sammeln, wichtige Hinweise darauf, wo sich Sonja aufhalten könnte, finden sie nicht.
Interessant ist für die Ermittelnden aber, dass einige von Sonjas Bekannten angeben, dass sie wohl ab und zu per Anhalter gefahren sein soll.
bleibt natürlich trotzdem die Frage, warum sollte Sonja per Anhalter gefahren sein, wenn sie genauso gut mit der Tram hätte nach Hause fahren können, in die auch Thomas eingestiegen ist? Und warum hat sie angeblich behauptet, ihre Schwester anzurufen, damit die sie abholt, wenn bei der Schwester aber nie ein Anruf eingegangen ist?
Für Sonjas Familie steht fest, dass irgendwas an Thomas' Geschichte nicht stimmen kann. Für die Polizei rückt auf der anderen Seite aber die Familie immer mehr in den Fokus. Glaubt man Thomas' Geschichte der Tatnacht, könnte man davon ausgehen, dass Sonja zu Hause angekommen ist. Dann behauptet die Familie am kommenden Abend, dass sie verschwunden sei.
3 Wochen nach Sonjas Verschwinden übernimmt also die Mordkommission den Fall. Und die Theorie der Polizei ist jetzt tatsächlich, Sonja ist in der Wohnung ihrer Eltern zu Tode gekommen. Und jetzt versucht die Familie so zu tun, als wäre sie davongelaufen und von einem auf den anderen Tag einfach verschwunden.
Die Polizei bekommt einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Sonjas Eltern. Durchsucht werden die Wohnung, der Keller und der Dachboden. Vermutlich sind die Beamtinnen auf der Suche nach einem Leichnam. Aber sie finden nichts, keinen Hinweis darauf, dass Sonjas Eltern irgendwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter oder ihrem potenziellen Tod zu tun haben könnten.
Läuft also auch ins Leere. Aus Sicht der Polizei sind also weder Thomas noch Sonjas Eltern verdächtig, mit Sonjas Verschwinden zu tun zu haben. Alle bisherigen Theorien wurden entkräftet.
Für den Fall, dass Sonja noch lebt, hängt ab Frühjahr 95 an jeder deutschen Grenze ein Foto von ihr. Interpol wird eingeschaltet, also die internationale kriminalpolizeiliche Organisation. Das Foto von Sonja liegt ab diesem Zeitpunkt auch in allen Streifenwagen der Münchner Polizei.
Zwischen April und Mai mehren sich dann langsam auch die Medienberichte über den vermissten Fall Sonja Engelbrecht. So titelt beispielsweise die Münchner Boulevardzeitung TZ am 25. Mai 1995:
Schülerin, 19, vermisst. Sonja ist 1,70 Meter groß und wiegt etwa 50 Kilogramm. Sie hat ein schlankes, schmales Gesicht und lange blonde Haare. Ihre Augen sind blau-grau. Sonja trägt eine Silberkette mit Amulett und einen Nasenring. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Lederhose, einer schwarzen Lederjacke, schwarzem Pullover und hohen schwarzen Schnürstiefeln.
Alle denkbaren Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort sollen gemeldet werden. Es gibt sogar eine Belohnung von 5.000 D-Mark für wichtige Informationen zu Sonja. Aber die entscheidenden Hinweise, die bleiben weiterhin aus. So geht es ein Jahr lang.
Dann kommt der Mai 1996. Sonjas Verschwinden ist jetzt über ein Jahr her. Ingrid Engelbrecht gibt an, dass die Polizei ihr und ihrem Ehemann Harry gegenüber folgende Aussage macht. Thomas hätte gestanden, den Anruf bei Claudia getätigt zu haben. Und zwar von der Wohnung seines Freundes Stefan aus.
Für die Polizei steht das aber in keiner direkten Verbindung mit Sonjas Verschwinden. Sie schließen Thomas weiterhin als Täter aus.
Für Sonjas Eltern ist das unverständlich. Für sie ist klar, dass Thomas irgendwas mit Sonjas Verschwinden zu tun haben muss. Warum sonst sollte er nachts bei Claudia anrufen und ihr drohen? Warum sonst gibt's keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Sonja mit Thomas zum Stiegelmeierplatz gelaufen ist, nicht mit in die Tram gestiegen ist, sondern einen Anruf getätigt hat, für den es keinerlei Beweis gibt?
Trotzdem, nachdem Thomas mehrfach von der Soko Sonja befragt worden ist, gibt es nach Ansicht der BeamtInnen keinerlei Hinweise darauf, dass Thomas, Stefan oder Markus irgendwas mit Sonjas Verschwinden zu tun haben.
Für Ingrid und Harry ist das natürlich unfassbar frustrierend. Sie verstehen so vieles von der Geschichte nicht, die die Person erzählt, die ja immerhin ihre Tochter zuletzt gesehen haben soll. Sie nehmen deshalb auch immer wieder Kontakt zu Thomas auf. Der soll sich aber davon belästigt gefühlt haben. Deswegen untersagt es die Polizei dann Ingrid und Harry, ihn weiterhin zu kontaktieren. Für die beiden ist das abstrus. Wenn jemand ein Interesse daran haben sollte, ihnen bei der Suche nach Sonja zu helfen, dann doch Thomas.
Die offenen Fragen bleiben auf jeden Fall. Und obwohl die Polizei immer weiter ermittelt und hier und da auch Hinweisen nachgeht, wichtige Erkenntnisse dazu, ob Sonja noch lebt und was zu ihrem Verschwinden geführt haben kann, die gibt es einfach nicht.
In diesen Jahren taucht der Fall Sonja Engelbrecht auch immer wieder in den Medien auf, aber ohne Erfolg. Sonjas Eltern glauben aber weiterhin daran, dass ihre Tochter noch lebt. Sie bitten die Polizei auch immer wieder darum, jedem neuen Hinweis nachzugehen.
2012, also ganze 17 Jahre nach dem Verschwinden von Sonja, bekommt die Familie zum ersten Mal neue Hoffnung. Sonjas Fall wird bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt, in der Spezialfolge zu vermissten Fällen. Da werden nochmal alle wichtigen Fakten und Orte genannt, die für Sonjas Verschwinden relevant sein könnten. Und dann wird um neue Hinweise gebeten. Diese Sendung beim ZDF, die erreicht immerhin bis zu 5 Millionen ZuschauerInnen pro Folge. Ingrid und Harry Engelbrecht hoffen dadurch jetzt also endlich neue Erkenntnisse zu bekommen, hoffen, dass irgendjemand sich meldet, der was gesehen oder gehört hat, das ihnen weiterhelfen könnte.
Und das passiert tatsächlich auch. Zwar nicht bei der Polizei, dafür aber bei den Engelbrechts persönlich. Ein Mann meldet sich bei ihnen und behauptet zu wissen, wo Sonja sich aufhält. Für die Information fordert er aber 8.000 Euro, die Ingrid und Harry ihm dann auch zahlen. Die Information bekommen sie aber nie. Dann meldet sich noch jemand. Auch diese Person möchte für die Information Geld. Sonjas Eltern zahlen wieder, insgesamt 16.000 Euro. Zweimal werden die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt seit 17 Jahren nach ihrer Tochter suchen, um Geld betrogen.
Das hält Ingrid und Harry aber alles nicht auf. Ein Jahr später, 2013, suchen sie wieder die Öffentlichkeit. Da wird Ingrid Engelbrecht zu der ARD-Talkshow Menschen bei Maischberger eingeladen. Sie erzählt von Sonja, erzählt von ihrem Verschwinden und davon, dass sie fest daran glaubt, ihre Tochter Sonja, die jetzt 37 Jahre alt wäre, die lebt noch.
Dieser Auffassung ist die Polizei schon lange nicht mehr. Die Szenarien, zu denen die Beamtinnen in den Jahren nach Sonjas Verschwinden ermitteln, schließen eigentlich immer mit ein, dass Sonja tot sein muss. Es gibt Theorien über einen Serienmörder, dem Sonja zum Opfer gefallen sein könnte oder dass sie ein Opfer von Menschenhandel geworden ist. Durch die Medien geht auch, dass Sonjas Verschwinden Parallelen zu anderen vermissten Fällen in München aufweist. Und auch ein Suizid wird nicht gänzlich ausgeschlossen.
Sonjas Familie glaubt aber nicht an Suizid von Sonja. Dazu gibt es nach Auffassung von Ingrid auch keinen Hinweis. Sie glaubt, wenn sich ihre Tochter das Leben genommen hätte, hätte man doch den Körper irgendwo finden müssen. Ingrid und Harry glauben stattdessen eher an die Menschenhandelstheorie. Sie gehen davon aus, Thomas hat Sonja verkauft und solange ihr lebloser Körper nicht gefunden wird, kann sie ja irgendwann wieder auftauchen, sich vielleicht befreien von denen, die sie gefangen halten. Solange Sonja nicht gefunden wird, ist sie für die Familie lebendig.
Es ist sehr schwer abzuwägen, was schrecklicher ist, jahrelang zu hoffen und nicht zu wissen oder eben schon genau zu wissen, dass jemand tot ist.
Ulrike Schmidt beschreibt hier diese schwierige Frage. Ist es besser, jahrelang zu hoffen, dass die vermisste Tochter wieder auftaucht? Oder ist es besser, die Gewissheit zu haben, dass die vermisste Person nicht mehr lebt?
Ulrike Schmidt ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und hat vor Jahren die Traumaambulanz an der Universität Göttingen gegründet. Sie kennt das aus ihrer Arbeitspraxis, dass Hinterbliebene so ein Gefühl einer Leerstelle haben, für die sie nach Antworten suchen.
Dann gibt es ja auch diese Situation von Menschen, die wiedergefunden werden. Die liest man ja auch. Und solche Berichte, ja, die nähren natürlich die Hoffnung.
Und so war das auch bei Sonjas Mutter lange Zeit. Als sie 2013 bei Menschen bei Maischberger zu Gast war, da erzählt sie zum Beispiel, dass sie das Buch von Natascha Kampusch gelesen hat, die Österreicherin, die als 10-jähriges Kind verschwunden ist und die dann 8 Jahre später wieder auftaucht. Sie war entführt worden und war gefangen gehalten worden und hat dann nach ihrer Flucht ihre Autobiografie geschrieben. 2010 kam die raus.
Ingrid Engelbrecht erzählt, dass sie das Buch, nachdem sie es gelesen hat, in die hinterste Ecke ihres Bücherregals verbannt hat. Als besonders schlimm ist ihr in Erinnerung geblieben, wie Natascha Kampusch in dem Buch die ungläubige Reaktion der Menschen beschreibt, als sie sich befreit hatte und ihnen gesagt hat, hey, ich bin die Natascha Kampusch, die als Kind verschwunden ist.
Das muss einen besonders wunden Punkt bei Sonjas Mutter getroffen haben. Sie hält es zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch für möglich, dass sie ihre Tochter irgendwann wieder in den Arm halten kann.
Im genauen Wortlaut sagt sie, eine Mutter hofft immer, dass das Kind zurückkommt und für mich ist sie nicht tot.
Also jemand, den man liebt, gibt man nicht auf, denn das ist der größte Trost, sich zu überlegen, mein Gott, der oder die lebt noch. Irgendwann sehen wir uns wieder. Man tröstet sich durch diese Hoffnung. Und man weiß ja auch nicht, ob sie berechtigt ist.
Und diese Hoffnung, die kann so stark sein, dass sie leider auch dazu führen kann, dass man den falschen Leuten vertraut.
Und das erzählt Sonjas Mutter auch ganz offen und ehrlich. Zweimal haben ja die Eltern Geld an Betrüger gezahlt. Und sie haben auch einen Privatdetektiv eingeschaltet. Alles ohne Erfolg.
Das gibt es bei so vermissten Fällen tatsächlich immer wieder. Leute, die versuchen, aus der Verzweiflung und Hoffnung irgendwie Kapital zu schlagen.
Es gab ja auch den Fall der mit 15 Jahren verschwundenen Rebecca Reusch, die seit 2019 vermisst wird. Da muss ein selbsternannter Seher, also so ein Wahrsager, die Polizei so sehr genervt haben, dass sie sich per Mail an ihn gewendet haben Und in der Mail schreiben sie, Zitat, jetzt noch einmal, die Berliner Polizei geht keinen Hinweisen von Sehern, Geisterkontaktlern, Kartenlegern, Pendelschwingern, Kaffeesatzlesern, Warträumern, Wünschelroutengängern, Remote-Viewern, Astralwahrnehmern, Computerfrequenzauslesern und so weiter nach.
Das war jetzt also 2013, als Sonjas Mutter bei Maischberger im Fernsehen war. Da war sie 70 Jahre alt und es wird auch erstmal ihr letzter öffentlicher Auftritt gewesen sein. Eigentlich wollte sie schon ein Jahr vorher ihre öffentlichen Auftritte beenden, nach der Aktenzeichen XY Ungelöst-Sendung, die ja so viele Leute erreicht hat und trotzdem keine neuen Hinweise mit sich gebracht hat.
Die Mutter von Sonja erzählt, dass sie Sonja vermisst, aber im Alltag nur wenig Raum für ihre Trauer ist und dass sie ihre Kraft aus der Familie schöpft. Sie habe mittlerweile 4 Enkelkinder, für die sie funktionieren müsse.
Wir haben ja mit ihr gesprochen für diese Folge, also 9 Jahre nach ihrem letzten TV-Interview. Und sie hat uns am Telefon gesagt, dass sie bis heute keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen hat. Und sie hat uns auch gesagt, dass besonders ihre andere Tochter Silvia bis heute leidet unter dem Verschwinden von Sonja. Und auch Ingrids älteste Enkeltochter, die damals 3 Jahre alt war, als Sonja, ihre Tante, verschwunden ist, die hat auch immer noch mit diesem Einschnitt in das Familienleben zu kämpfen.
Das wollten wir besser verstehen und haben mit Ulrike Schmidt über Familientraumata gesprochen. Es ist nämlich so, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden können. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie erklärt das so.
Was wir nicht vererben, sind Erinnerungen oder Bilder. Das muss man ganz klar sagen. Wenn unser Uropa jetzt im Krieg war und nie mit uns drüber gesprochen hat und wir das nicht wissen, dann können wir seine Bilder nicht kennen und können die nicht durchleben. Was man aber vererben kann, sind bestimmte Stoffwechselveränderungen. Wir hatten vorhin festgestellt, dass der Körper während eines Traumas sich ändert, dass der Herzschlag rast, dass der Geist sich fokussiert, dass die Muskeln sich anspannen. Und wenn man das häufiger erlebt, dann kann es dazu führen, das hat man am Tiermodell gesehen, an Mäusen und Ratten zum Beispiel, dass diese Veränderungen oder die Bereitschaft, dass der Herzschlag bei Stress schnell steigt oder dass die Muskeln sich schnell anspannen, dass auf biologischer Ebene bestimmte Anpassungsmechanismen sich vererben.
Diese Art der Vererbung passiert aber natürlich nur dann, wenn die Geburt nach dem traumatischen Vorfall stattfindet. Also im Fall von der ältesten Nichte von Sonja ist das nicht die Erklärung, warum sie bis heute unter diesem Vorfall leidet. Sie war zum Zeitpunkt von Sonjas Verschwinden schon auf der Welt und hat das Leid der eigenen Mutter also sozusagen nicht biologisch vererbt bekommen.
Dann gibt es noch eine zweite Form der Vererbung, die im biologischen Sinne keine Vererbung ist, sondern ein Lernen am Modell. Wenn wir jetzt sehen, wenn wir bei dem Fall bleiben, den Sie beschrieben haben, die Nichte und die Schwester hören immer wieder von den Eltern, mein Gott, wo ist jetzt eigentlich die verschwundene Schwester? Wir haben überall Fotos von ihr, wir haben Erinnerungen von ihr und wir wissen nicht, wo sie ist. Und dann erlebt man gerade Kinder, dann die Trauer der betroffenen Erwachsenen, die Angst, die Verzweiflung und das Ganze ja nicht nur an einem oder zwei Tagen, sondern das Ganze über Monate, vielleicht über Jahre, die Schlafstörung und dann lernt man das am Modell. Dann übernimmt man das Verhalten, man übernimmt, das muss nicht unbedingt sein, es geht aber den meisten so, ein Teil des Trauerverhaltens und das kann dann eben auch in Angststörungen münden und so weiter.
27 Jahre Dauerbelastung für die gesamte Familie. Ich finde, man kann sich vorstellen, dass dieses Vermissen vor allem zu bestimmten Anlässen immer wieder hochkommt, wie zum Beispiel an Sonjas Geburtstag am 4. April, was ja auch noch der Zeitraum ist, zu dem sie verschwunden ist. Oder an anderen bedeutenden Festen, an denen die Familie zusammenkommt.
Seit 27 Jahren fehlt Sonja in der Familie. Im Wohnzimmer steht seit ihrem Verschwinden ein großes Foto von ihr.
Und seit 6 Jahren fehlt auch noch eine weitere Person in der Familie. Harry Engelbrecht, Sonjas Vater. Er ist 2016 gestorben. Die letzten 21 Jahre seines Lebens hat er sich gefragt, was mit seiner Tochter passiert ist und ob sie noch lebt.
Sonjas Vater hat schon kurz nach dem Verschwinden von Sonja betont, wie sehr ihn das belastet, nicht zu wissen, wie es um seine Tochter steht. Er hat in einem Zeitungsinterview gesagt, wenn man wüsste, dass das Ende da ist, wäre wenigstens die Ungewissheit weg.
Wenn man jetzt weiß, jemand ist tot, dann wird das im ersten Moment, ist das natürlich traumatisch, erschütternd, lebensverändernd. unaussprechlich. Aber es wird einem ermöglicht, nach einer gewissen Zeit damit abzuschließen. Man kann dann immer noch traurig sein, man vermisst immer noch jemanden, das Leben hat sich immer noch verändert. Aber das Gehirn weiß, derjenige kommt nicht wieder.
Seit Ende letzten Jahres glaubt auch Ingrid nicht mehr daran, dass Sonja wiederkehren wird. Seit es den ersten Ermittlungserfolg gibt, nach 26 Jahren. Werner Kraus, Pressesprecher der Münchner Polizei, hat uns erzählt, wie Sonjas Mutter davon erfahren hat.
Was wir natürlich getan haben, als jetzt eben dieser Oberschenkelknochen aufgetaucht worden ist und quasi der Sonja Engelbrecht zugeordnet werden konnte, bevor wir hier an die Medien, an die Öffentlichkeit gegangen sind, haben wir natürlich erst die Mutter kontaktiert.
Wir hatten hier in unserem Podcast ja auch schon Fälle, wo solche wichtigen Entscheidungen, Erkenntnisse nicht persönlich an die Betroffenen weitergeleitet wurden, sondern nur an die Medien. Das ist hier wohl zum Glück anders gelaufen.
In der Gefühlswelt von Ingrid Engelbrecht muss das einen ziemlichen Umschwung ausgelöst haben. Das war ja der erste konkrete Beweis, dass Sonja nicht mehr lebt. Sie hat uns erzählt, in den Jahren seit ihrem Auftritt bei Maischberger hat sie nach und nach den Gedanken zugelassen, dass Sonja vielleicht nicht mehr lebt. Aber die Hoffnung hatte sie trotzdem nie vollkommen verlassen.
Wenn das so eine lange Zeit ist, dann wäre es in der Retrospektive, also im Rückblick, für die Betroffenen deutlich einfacher gewesen, wenn sie gewusst hätten, diejenige ist verstorben. Dann hätten sie damit schon, ich sage nicht abschließen können, weil der Mensch ja in der Bedeutung für einen erhalten bleibt, aber hätten sie die Trauer schon zum Teil bewältigt. Und diese Trauer fängt ja jetzt erst an.
Für Ingrid Engelbrecht ist es immer noch sehr schwer, diese neue Erkenntnis so richtig zu verinnerlichen und zu trauern. Ihr fällt es manchmal schwer, diesen einzelnen gefundenen Knochen gedanklich wirklich ihrer Tochter Sonja zuzuordnen. Sie wundert sich über die Fundumstände. Und was natürlich auch noch fehlt, das ist die ganze Geschichte dazwischen, nach Sonjas Verschwinden, vor dem Fund des Knochens. Was ist da mit ihr passiert? Warum ist sie heute tot? Wer ist dafür verantwortlich? Und warum findet man nur diesen einen Knochen? All diese Fragen lassen Ingrid nicht los, ebenso wenig wie die Polizei.
Der Knochen, der gefunden wurde, der lag quasi auf dem Boden einfach so da. Also hört sich jetzt komisch an, er war nicht irgendwie so ein Stück in der Erde oder war verdreckt oder sowas, sondern er war eben relativ sauber und lag quasi auf dem Laub drauf. Theoretisch kann es auch sein, dass ihn hier jemand abgelegt hat. Theoretisch kann es sein, dass ein Tier das war, das ihn irgendwo von woanders mitgeschleift hat und dort abgelegt hat. Theoretisch hat aber vielleicht auch jemand den mal irgendwo gefunden, mitgenommen und dann irgendwo dann doch wieder gedacht, oh Gott, was habe ich da eigentlich, und hat ihn dann wieder zurück woanders zurückgelegt beispielsweise.
Nachdem dieser Knochen knapp ein Jahr nach dem Fund Sonja zugeordnet werden konnte, wurden nochmal aufwendige Suchmaßnahmen in diesem Waldgebiet bei Kipfenberg angesetzt, 100 Kilometer nördlich von München. Dabei waren Ende November 2021 an 3 Tagen bis zu 140 PolizeibeamtInnen im Einsatz, zusammen mit Leichensuchhunden.
Aber es wurden da keine weiteren tatrelevanten Gegenstände gefunden, was ziemlich ungewöhnlich ist. Das hat uns auch Marc Benecke verraten. Der ist Kriminalbiologe und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit wissenschaftlicher Forensik, also der Untersuchung von kriminalistischen Handlungen.
Es gibt immer mal wieder Täterinnen und Täter, die Leichen zerstückeln und dann beispielsweise in ein Gewässer werfen und dann halt dabei sehr ungeschickt vorgehen und das zum Beispiel an so ein flaches Ufer werfen. Und wenn dann das Wasser so ein bisschen sinkt, dann haben sich eigentlich alle Leichenteile in einem relativ kleinen Umkreis da verfangen, irgendwie im Gebüsch oder im Schlamm. Es gibt aber auch Fälle, wo die Leichenteile mit Absicht sehr stark verstreut werden, zum Beispiel durch Täterinnen oder Täter, die mit einer Leiche im Kofferraum oder Leichenteilen im Kofferraum rumfahren und das dann so verstreuen. Es ist aber so, dass die meisten Täter und Täterinnen schon sehr viel Angst haben oder sehr viel Druck verspüren, sagen wir mal, und eigentlich eher nicht so es darauf anlegen, rumzufahren und rumzuwandern, weil sie halt auch immer Angst haben, dabei erwischt zu werden. Deswegen ist es so, dass wenn du in der Umgebung von Leichenteilen oder Knochen oder sowas suchst, findest du erfahrungsgemäß sehr häufig dann auch weitere Teile der toten Person.
Vielleicht hätte die Polizei ja was gefunden, wenn die DNA-Analyse schneller ein Ergebnis geliefert hätte. Immerhin ist über ein Jahr vergangen, bis man wusste, dass es sich um Sonja Engelbrechts Oberschenkelknochen handelt.
Auch dazu hat uns Marc Benecke ein paar Einblicke in den Verlauf von solchen Ermittlungen gegeben. Er geht nämlich nicht davon aus, dass sich die Zuständigen im Labor irgendwie nicht genügend bemüht hätten oder so. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich waren sie eh schon überlastet.
Und so kann das sein, dass sich das endlos anstaut, weil zum Beispiel ein alter Fall ist für die Presse vielleicht sehr interessant, aber wenn du persönlich jetzt gerade ein Sexualdelikt erlebt hast, ist für dich persönlich der alte Fall wahrscheinlich sehr uninteressant und du sagst dir, ich möchte aber bitte, dass jetzt sofort in meinem Fall, wo ich ja noch lebe, was passieren soll. Und so ist das halt immer eine Entscheidung, die dazu führt, dass manche Sachen einfach länger dauern. Das liegt aber nicht an der DNA-Analyse, sondern das liegt am Personalmangel.
Das heißt, der einzige Ermittlungserfolg, von dem wir wissen, ist, dass dieser gefundene Oberschenkelknochen Sonja Engelbrecht zugeordnet werden konnte.
Genau. Natürlich hofft man, dass einem so ein Knochenfund noch mehr verraten kann, als nur die Identität der Person. Dazu haben wir den Kriminalbiologen Marc Benecke nochmal befragt.
Es ist schwierig, anhand eines Knochens, der länger im Freien lag, rauszukriegen, was genau da passiert ist. Wenn du noch eine Wunde hast, die du eben noch erkennen kannst als Wunde, da kannst du schauen zum Beispiel, ob Entzündungsvorgänge stattgefunden haben. Das heißt, dann hat die Person noch gelebt, weil du kannst nur eine Entzündung kriegen an einer Wunde, wenn du noch lebst. Während wenn ein Schnitt an einer Leiche gemacht wird, kann sich dann nichts mehr entzünden, weil du halt tot bist und dadurch dein Körper nicht mehr auf den Schnitt antworten kann.
Das ist übrigens gar nicht so unüblich, dass immer mal wieder Menschenknochen gefunden werden. Allein Marc Benecke bekommt wohl fast täglich Fotos von Leuten, die in ihrem Hinterhof oder irgendwo im Wald beim Pilzesammeln oder so einen komischen Knochen finden.
Bei den Einsendungen sind aber auch oft Tierknochen dabei. Und selbst wenn ein Menschenknochen als solcher identifiziert wird, heißt das noch nicht, dass automatisch Ermittlungen aufgenommen werden, um herauszufinden, zu wem er gehört.
Wenn die sehr alt sind, dann besteht weder von einer Versicherung noch von den Angehörigen noch aus kriegshistorischer Sicht großes Interesse daran, jetzt genau diesen Knochen zu untersuchen, weil wir haben keinen weiteren Zusammenhang. Also der klassischerweise zieht man die Grenze so bei 70 Jahren. Und wenn man sagt, okay, der Knochen ist mehr als 70 Jahre alt, ganz grob geschätzt, dann interessiert das jetzt rechtlich und sozial und kulturell und wirtschaftlich niemanden mehr.
Der Fund von Sonjas Oberschenkelknochen, der hat aber natürlich interessiert. Immerhin ist die Münchner Polizei schon seit 1995 auf der Suche nach Indizien. Und Sonjas Familie ist natürlich auf der Suche nach Antworten, was damals in dieser Nacht vom 10. auf den 11. April 1995 passiert ist.
Außer, dass er die traurige Gewissheit bringt, dass Sonja leider nicht mehr lebt. Aus diesem Grund würde Ingrid Engelbrecht diesen Knochen gerne bestatten lassen, um ihrer Tochter eine Ruhestätte zu geben und einen Abschluss zu finden.
Aber der Knochen, der gilt noch als Beweisstück und kann der Familie deswegen nicht überlassen werden. Vor ein paar Jahren hat die Polizei Ingrid vorgeschlagen, sich mit einer anderen Frau auszutauschen, die ihren Sohn verloren hat, um ihre Trauer zu verarbeiten und zu teilen. Aber Ingrid hat diesen Austausch eher frustriert. Sie kann sich nicht mit der Trauer von anderen identifizieren, weil andere mit so einer ähnlichen Erfahrung, die haben ja meistens ein paar Antworten mehr. Die wissen zumindest, was passiert ist. Sie weiß das nicht. Ein Trauerbegleiter hat ihr vor kurzem auch mal vorgeschlagen, in der Zeremonie Sonjas Milchzähne zu vergraben, was Ingrid aber auch nicht stimmig erscheint, weil Sonjas Körper ist immer noch da draußen irgendwo und daran ändert sich auch nichts, wenn sie einen Teil von ihrer Kindheit vergräbt.
Damit die offenen Fragen vielleicht irgendwann doch noch geklärt werden können, versucht es die Münchner Polizei aktuell tatsächlich nochmal mit einem finanziellen Anreiz für ZeugInnen.
Es ist ja damals schon eine Belohnung ausgesprochen worden, als die Ermittlungen damals das erste Mal liefen. Damals waren es 5.000 D-Mark. Und jetzt heute gehen wir halt nochmal mit 10.000 Euro einfach an die Öffentlichkeit, weil wir einfach denken, das ist eine Summe, wo vielleicht jemand, der vielleicht doch etwas zu dem Fall weiß, es vielleicht für sich irgendwo als Anreiz nimmt, zu sagen, okay, ich weiß was, was ich sagen kann und jetzt gehe ich doch dann zur Polizei und sage, was ich dazu weiß.
Ob diese Maßnahme erfolgreich sein wird, das hängt natürlich davon ab, ob es diese eine Person überhaupt gibt.
Es muss halt jemanden geben, der was weiß und der dann für den es dann irgendwo der Ausfluss ist, zu sagen, okay, jetzt gehe ich mit meinem Wissen raus. Und ob es diesen jemanden gibt, der was weiß, das wissen wir ja leider auch nicht.
Sonjas Mutter Ingrid zweifelt daran, dass auf diesem Weg die Hinweise auftauchen, auf die sie seit 27 Jahren wartet. Sie hat uns am Telefon erzählt, dass sie im Hinblick auf den Fortschritt der Ermittlungen dasselbe Gefühl hat wie vor 27 Jahren. Manchmal kommt es ihr so vor, als wäre die Zeit stehen geblieben, als würde Sonja jeden Moment nach Hause kommen. Abzuschließen, das geht für sie nicht. Sie hat ja dieselben Fragen wie damals.
Was ist mit Sonja passiert? Wer ist dafür verantwortlich, dass sie die letzten 27 Jahre nicht mit Sonja verbringen durfte? Dafür, dass sie heute nicht mehr lebt? Was ihr fehlt, ist ein Prozess gegen den Täter oder die Täterin und Aufklärung darüber, was genau vor 27 Jahren passiert ist. In der nächsten Folge 12 Leben bekommen wir einen Einblick in eine düstere Parallelwelt hier bei uns in Deutschland.
Es geht um Menschenhandel. Eine Betroffene berichtet, mit welchen falschen Versprechungen sie nach Deutschland gelockt wurde, um dann hier unter Zwang in der Sexarbeit tätig sein zu müssen.
Zwölf Leben, Verbrechen an Frauen, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Moderation: Clara Engelin und Massimo Maio. Recherche und Redaktion: Helen Schulte, Madeline Petri und Jonas Wintermantel. Autorin: Helen Schulte und Madeline Petri. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Mats Leubner, Pascal Mokrosch und Alexander van Bargen.